Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Die Literatur und die Stadt, das ist immer schon ein großes Thema gewesen. Aber wie sich städtische und literarische Räume beeinflussen und aufeinander wirken, gerade in politisch konfliktbeladenen, zum Teil zerstörten, in geteilten Städten, dazu startet heute anlässlich des Mauerfalls vor 30 Jahren ein Festival in Berlin, Rewriting the Map, mit vielen deutschen und europäischen Autoren und Autorinnen. Zwei von ihnen sind zu Gast bei uns in der Lesart, die Schriftstellerin Isabel Fargo-Cole und der Architekt und Herausgeber Anlin No. Immer donnerstags picken wir uns einen aktuellen deutschen Bestseller aus den entsprechenden Listen hier in der Lesart. Und heute ist das ein Roman, der seit über 2 Jahren auf der Spiegel-Bestenliste steht und steht und steht und nicht mehr weichen will. Die Autorin heißt Mariana Lecky. Ihr Buch, was man von hier aus sehen kann. Und im Studio ist jetzt Jörg Plath aus unserer Lesart-Redaktion. Worum geht's da? Es ist ein Roman.
Das ist ein leicht schrulliger Roman über das Erwachsenwerden. Also heute sagt man ja Coming-of-Age-Roman, über das Hinausgehen aus der Provinz, auch davon erzählt er, und aus der Heimat in die Welt. Und er erzählt auch von der Liebe, eigentlich von 2 Lieben, denn die eine geliebte Person muss erstmal weichen, damit die andere ihren Platz im Herzen finden kann. Auch das gehört ja zum schönen und schmerzlichen Erwachsenwerden, Trennung und neue Verbindung. Also ganz schön viel für knapp 300 Seiten. Im Mittelpunkt steht Luise, die ist anfangs 10 Jahre alt und wächst bei ihrer Großmutter Selma auf in einem Dorf im Westerwald. Sehr behütet und doch hat sie schon einen engen Freund auf dem Weg zur Schule durch einen Unfall verloren. Großmutter Selma ist eine ziemlich kluge Frau, sie hat Märchenzüge. Wenn sie von einem Okapi träumt, im Westerwald wohlgemerkt, dann stirbt jemand dort in dem Dorf. Und sie wird insgeheim geliebt von einem Optiker, der ihr die Liebe aber nicht zu erklären wagt, was nichts macht, denn beide wissen ja davon und das genügt offenbar auch. Und dann stirbt Selma und erst danach ist Luise dann fähig, sich der Anziehungskraft eines jungen Mannes hinzugeben, der als buddhistischer Mönch im Dorf erscheint, also aus der weiten Welt, aber eigentlich ganz aus der Nähe stammt. Also auch Tod und Liebe gleichzeitig. Das große romantische Duo im Westerwald.
Das sind schöne Konstellationen, Jörg Plath, aber so ganz spektakulär klingt es dennoch nicht. Was ist denn so das Besondere dran?
Also eigentlich ziemlich viel. Diese dichte Gemengelage, die ich eben auch erwähnt habe, also an Topoi, an Motiven, an Themen, auch an Genre-Elementen. Dieses Erwachsenwerden, die Liebe, die Provinz und alles erzählt mit Witz, mit Komik und mit einem Formbewusstsein. Das kann man natürlich auch ganz einfach lesen als einen leicht schrulligen, leicht komischen, sehr unterhaltenen Roman und diese verschiedenen Lesarten, also diese Lesart über die Topoi und die Themen und die Genre-Elemente auf der einen Seite oder das unterhaltende Lesen, auch das funktioniert ja, das zeichnet, glaube ich, gute Bücher überhaupt aus, deswegen begleiten sie uns ja über Jahre hinweg. 2 Dinge finde ich an dem Roman wirklich ganz toll und hervorhebenswert. Einmal ist es die Kombination von Komik und Formbewusstsein. Lecky hat eine rhythmische Sprache, sie arbeitet mit Wiederholungen und sie kombiniert mit Vorliebe Dinge, die auf den ersten Blick und auf den zweiten dann erst recht nicht zusammengehören. Und der Optiker, der Selma liebt, der macht daraus auch ein Spiel, der fragt zum Beispiel Luise, was ist denn das Gemeinsame von Pfandflaschen und Tannenbäumen? Ja, sagt er, als sie dann ratlos ist, beide seien dunkelgrün, beides würde pfeifen, wenn der Mensch oder der Wind hinein pusten. Und die 2. Besonderheit von diesem Roman, glaube ich, bei Lecky ist Typisierung und Wiederholung. Alle Figuren haben Macken oder Neurosen und sie bleiben bis auf wenige Ausnahmen namenlos. Einer läuft immer durchs Westerwalddorf und singt immer zum Verdruss der Dörfler, oh du schöner Westerwald. Oder die Mutter von Luise fragt sich dauernd, soll ich mich von meinem Mann trennen? Eine Frau ist abergläubisch. Der Optiker ist auch sehr typisch. Und das klingt und das ist so wie im Stummfilm bei Stan und Olli.
Nun hat Mariana Lecky schon vorher schöne Bücher geschrieben, die auch schön beurteilt wurden, aber sie waren keinesfalls solch ein Erfolg. Seit 2 Jahren auf der Bestenliste dieser Roman, was man von ihr aus sehen kann. In 14 Sprachen ist er übersetzt worden. Wie man hört, ist eine Verfilmung in Arbeit. Wie erklären Sie sich, Jörg Plath, diesen besonderen Erfolg jetzt?
Die literarischen Qualitäten, die habe ich erwähnt, die sind es nicht alleine. Das ist ja leider oft so. In diesem Fall sind sie eben da. Aber 2017 haben auch die unabhängigen Buchhändler diesen Roman zu ihrem Lieblingsbuch erklärt. Das war, glaube ich, sehr wichtig. Nicht das Feuilleton, vielleicht auch die Leser, aber vor allen Dingen die Buchhändler verkaufen dieses Buch dauernd. Und das tun sie eben so oft, dass der Dumont Verlag dieses Jahr einen Lecky-Flächenproduktivitätswettbewerb gestattet.
Nein, tatsächlich.
Ja, das, ist, das klingt irgendwie so, sagen wir also.
Und wahrscheinlich erzählen Buchhändler, Buchhändlerinnen genauso begeistert wie Sie ihren Lesern, wenn die sagen, ich möchte mal gern was Schönes lesen. Und dann wird Marianne. Ja,
wahrscheinlich das auch, aber die haben eben ausrechnen dürfen, wie viele Exemplare sie pro Quadratmeter ihrer Verkaufsfläche haben verkaufen können. Da können große und kleine Buchhändler miteinander kombinieren.
Da müssen wir aufpassen, wer diesen Wettbewerb gewinnt, oder?
Das klingt nach DDR-Plankennzahl, finde ich, ne? Und nach Marketing-Schwurbeldeutsch, aber es trifft, glaube ich, auch diesen ironischen Ton des Romans ganz schön.
Dankeschön, Jörg Plath, mit seinem Blick auf diesen Dauerbestseller von Marianna Lecky, was man von hier aus sehen kann, im Dumont Verlag erschienen. 320 Seiten kosten 20 Euro. Sie hören die Lesart im Deutschlandfunk Kultur. Heute beginnt im Literarischen Kolloquium Berlin das Festival Rewriting the Map. Anlässlich des Mauerfalls vor 30 Jahren diskutieren Schriftsteller und Architekten aus mehreren europäischen Ländern über die Wechselwirkung von Literatur und städtischem Raum, gerade in politisch versehrten Städten, geteilten Städten, Belfast, Nikosia, Mostar und natürlich auch Berlin. Zwei der Teilnehmer sind jetzt bei uns, der Architekt und Herausgeber der Zeitschrift Arc Plus in Berlin, Anne Lignot. Willkommen.
Vielen Dank.
Und ebenfalls im Studio ist die Schriftstellerin Isabel Fargo Cole. Sie ist Amerikanerin, lebt schon lange in Berlin und schreibt ihre Bücher auf Deutsch. Guten Tag auch Ihnen.
Ja, guten Morgen.
Frau Cole, Sie haben Ihren Roman Die grüne Grenze an der Sperrzone der DDR im Harz angesiedelt. Das ist auch ein ganz besonderer, auch politischer Raum. Was hat Sie an diesem Grenzgebiet literarisch so besonders interessiert?
Ja, mich hat die Grenze schon immer fasziniert. Ich war 87 im Rahmen eines Austauschprogramms kurz in Berlin, stand an der Mauer. Und diese Grenze hat mich einfach so angezogen oder sozusagen jenseits, also das Bedürfnis zu wissen, was sich jenseits der Grenze befindet. Also in den 90ern bin ich dann nach Berlin gezogen, habe dann auch immer mich mit dieser Grenze in Berlin beschäftigt. Und nebenbei habe ich natürlich auch Ausflüge gemacht und unter anderem in den Harz und bin dann auch auf diese Grenze gestoßen, die mich auch anders faszinierte, weil das eine Grenze durch die sozusagen unberührte Natur, die auch nicht so unberührt ist, aber dieser Kontrast hat mich dann interessiert.
Herr Nguhr, diese Mauer in Berlin, diese Grenze, haben Sie vom architektonischen, stadtplanerischen her in den Blick genommen, als geteiltem Raum dieses Berlin gesehen. Wie würden Sie denn sozusagen aus der Architektensicht diesen Raum beschreiben?
Ich denke, man muss sich bei der Berliner Mauer immer wieder vor Augen führen, dass es nicht eine einfache Trennung Nord-Süd war, sondern was der damals sehr junge und heute weltberühmte Architekt Krem Kohlhaas 1971 bei einem Besuch in Berlin eigentlich festgestellt hat und was bei ihm einen Schock ausgelöst hat, ist, dass West-Berlin eigentlich eingeschlossen war, eingemauert war. Und das macht man sich eigentlich gar nicht mehr bewusst, dass diese Einmauerung, also die Freiheit, konstituiert hat. Und daraus hat er dann ein Konzept entwickelt, was literarisch auch sehr gut klingt, dass wir im Grunde genommen freiwillige Gefangene der Architektur sind. Und das ist eigentlich eines der Hauptstrategien der Architektur, durch Einmauerung, durch Errichten von Zäunen, von Grenzen, Lebensraum zu ermöglichen, zu schaffen. Und dieser Widerspruch ist etwas, was uns heute immer wieder beschäftigt im Sinne der Aus- und Eingrenzung. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir aus dieser Teilung der Stadt auch ziehen können, als Lehre.
Als Sie aus den USA, Isabel Fargo Cole, nach Berlin kamen, hatten Sie dann auch dieses Gefühl, Sie sagten, wir haben vorhin beschrieben, wie Sie an der Mauer standen, aber das, was Herr Nuhr beschreibt, ist ja wirklich der größere Raum, ja, dass man also wirklich ein Gefangener war. Man war ja umzingelt von Mauern.
Ja, das Gefühl kenne ich aus Freundinnen, die diese Zeit in Berlin, also diese Inselzeit erlebt haben. Das ist natürlich auch eine ganz spezifische Situation in West-Berlin. Das finde ich an Grenzen auch immer wieder spannend, dass jede Grenzsituation auch anders ist. Also jede Situation ist räumlich anders, kulturell anders. Das sind Spannungen, die man in diesen Grenzsituationen findet, die sich auch räumlich natürlich auch ausdrücken. Und das macht das Thema so ergiebig. Mhm.
Würden Sie sagen, Herr Nuhr, dass also Stadtplanung, Architektur und ja so diese geteilte besondere Stadtlandschaft in Berlin, wie Berlin es lange war, tatsächlich so einen besonderen Denkraum, auch so eine fiktionale Landschaft geformt hat?
Um das kurz zu machen, ich denke ja. Denn jede Gesellschaft entwirft sich ihre eigene Zukunft, ihre Imagination dessen, was sie sein will und sein wird, und ihre eigene Geschichte. Das heißt, was sie war, woher sie kam und was sie tradiert, so wie das eigentlich die beiden Stadtsoziologen Heike Delitz und Joachim Fischer einmal sehr schön beschrieben haben, im Medium der Architektur. Das heißt, Zukunft und Geschichte werden entworfen, es ist im Grunde nichts Gegebenes. Und das ist etwas, was wir in Berlin aufgrund der Teilung sehr schön sehen können. In der Stadtentwicklung und Architekturentwicklung nach der Wende, dass versucht wurde, eine bestimmte Geschichte wieder rekonstruieren und eine Art von Glättung herzustellen und diese ganzen Widersprüche auszulöschen. Und das ist etwas, was wir in Berlin besonders nachvollziehen können.
Wie haben Sie, Isabel Fagekohl, diesen Denkraum oder diesen literarischen Raum empfunden? Sie haben ja auch in Ihrer Arbeit hier in Berlin als Übersetzerin namhafte DDR-Autoren wie Wolfgang Hilbig und Franz Fühmann ins Englische übersetzt und sich ja in Ihren Romanen ja auch sozusagen das Ambiente oder den Geist dieser DDR-Autoren, die ja in einer ähnlichen Situation oder einer anderen Situation eben vom Osten aus waren, haben Sie da in dieser Literatur das wiedergefunden? Und auch dieses Stadtgefühl?
Also dieses Stadtgefühl findet man auf jeden Fall ganz stark in Wolfgang Hilbigs Roman Ich. Also das spielt in den 80ern, also in den späten 80ern in der DDR, thematisiert die Grenze nicht unbedingt direkt. Also was ich auch sehr interessant finde, wenn ich mich in diese Denkweise der damaligen Zeit, die mir natürlich fremd ist, versuche hineinzudenken. Die Grenze war präsent, aber habe ich das Gefühl oft irgendwie am Rande, weil man, das war sozusagen das Ende der Welt. Man konnte nicht hin, man konnte nicht rüber. Und das hat man, habe ich das Gefühl, so am Rande des Bewusstseins auch verdrängt. Das ist natürlich auch das ist eine Raumsituation, die sozusagen umgrenzt ist. Aber die Grenze ist auch an sich nicht. Man kann sich diese Grenze nicht nähern. Und das hat für mich als Außenseiterin, das gibt dem Raum auch etwas Mystisches oder fast Metaphysisches, was ich auch ein bisschen versucht habe auszuloten.
In Ihrem neuen Roman, Frau Kohl, der im September erscheinen wird, da spielen auch wieder Stadträume eine große Rolle. Besetzte Häuser, leere Brachen direkt nach dem Mauerfall im Osten. Herr Nuhr hat gerade beschrieben, wie das eigentlich jetzt nach dem Mauerbau, wie die Architektur in Berlin verändert hat. Hat also auch wirklich versucht, würde viel zu glätten. Heute sagt man ja, wo finde ich denn überhaupt noch Mauerüberreste? Wo finde ich denn dieses alte Gefühl noch wieder? Wie geht es Ihnen heute in diesem modernen Berlin? Ist das noch zu
spüren? Ja, ich finde schon, diese Glättung finde ich schon ein bisschen schade. Also ich kann natürlich verstehen, dass es schwer ist, mit so einer großen Wunde zu leben. Andererseits war das auch, also in den 90ern hatte man auch das Gefühl, diese Weite, die sich durch die Stadt zieht und auch irgendwie so Möglichkeiten in sich zu bergen schien. Insofern finde ich es auch sehr schön, wenn es Initiativen gibt, zum Beispiel den Berliner Mauerweg, also Mauerstreifen. Also ich wohne in Pankow ganz nah dran, dass man aus dieser Grenze einen Weg baut. Oder im Harz, es gibt das Grüne Band, also es gibt das Projekt da, aus diesem Grenzstreifen einen langen Wanderweg zu machen. Und so eine Umwandlung finde ich auch viel schöner, als wenn man das einfach zubaut mit irgendwelchen Luxuswohnungen.
Welche Bauten, welche Räume sind für Sie, Herr Nuhr, hier ganz, ganz entscheidend? Also wenn man jetzt gerade sagt, ich will mal dieses alte Berlin oder dieses historische Anführungszeichen Berlin entdecken.
Ich glaube, aufgrund der Teilung, die unglaubliche Widersprüche und Konflikte und Brüche, wie Frau Kohl das ja sehr schön beschrieben hat, hervorgerufen hat, ist es schwierig, auf ein Gebäude zu fokussieren. Aber eigentlich können Sie in Berlin an jedem Gebäude kratzen, dann kommt die gesamte Geschichte hervor. Und wir hatten das einmal zusammen mit der Künstlerin Maria Eichhorn am Beispiel des Hauses der Kultur in der Welt gemacht. Und sie müssen nur ganz kurz an der Oberfläche kratzen und da kommt die gesamte Geschichte zum Vorschein. Dort stand zum Beispiel das Institut, Sexualinstitut von Magnus Hirschfeld und er wurde dann enteignet unter den Nazis auf diesem Grund und Boden, was wirklich geschichtlich total kontaminiert war und auch teilweise in dieses berühmte Band von Speer eingebunden war und dort sollte eigentlich das Büro von Hitler stehen. Also Sie merken, man muss nur ganz kurz schauen und dann kommt sehr, sehr vieles zum Vorschein und auch die Widersprüche, die dort liegen.
Sie beide, Isabel Fagerkohle und Anlene Goh, werden auf diesem Festival miteinander diskutieren, aber auch mit etlichen Kolleginnen aus Belfast, Mostar, Nikosia. Das sind natürlich alles Städte, die historisch auch versehrt sind, verwundet sind, geteilt sind. Belfast mit dem Bürgerkrieg, Mostar mit dem Jugoslawienkrieg, Nikosia mit dem Konflikt zwischen Griechen und Türken. Kann man Berlin hier mit vergleichen oder sind das wieder ganz andere Räume, Denkräume und Geschichten, die damit verbunden sind, natürlich auf eine Weise? Was meinen Sie?
Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf, weil ich gerade denke, dass jeder Grenzraum, wie gesagt, etwas was Eigenes hat. Also meine Eltern leben in der Nähe der US-mexikanischen Grenze, das ist auch eine Grenzsituation, El Paso, Ciudad Juarez. Das ist aber eine ganz, das kann man vergleichen mit dem geteilten Berlin, das wäre aber ein sehr oberflächlicher Begriff, das ist ein Vergleich, das sind sehr unterschiedliche Spannungen, unterschiedliche Kulturen, Geschichten, deswegen bin ich extrem gespannt drauf. Mich interessiert sozusagen weniger der gemeinsame Nenner, als wie man unterschiedlich mit diesen Konflikten umgeht.
Auf was sind Sie gespannt, Herr No?
Ich möchte den Gedanken aufgreifen, weil ich denke, dass die Konflikte oder Konfliktlinien, die Grenzlinien heute, glaube ich, noch mal größer gezogen werden müssen. Die tödlichste Grenze heutzutage ist, liegt im Mittelmeer. Dort ertrinken und sterben Zehntausende. Und das heißt, wir haben es eigentlich wieder mit einer Situation zu tun, wie es damals in Berlin war, dass wir zu freiwilligen Gefangenen eine Festung Europas werden. Und das ist eigentlich etwas, was wir heute im Kopf haben müssen, wenn wir über Grenzziehungen, über Grenzen, über Teilung sprechen. Da spielen ganz andere, größere geopolitische Dinge dann hinein.
Anlene Goh, Isabel Fagerkohle, ich danke Ihnen für Ihren Besuch. Alles Gute und viel Freude am Festival Rewriting the Map, an dem Sie beide teilnehmen. Heute Abend der Auftakt im literarischen Kolloquium in Berlin bis zum 27. Juli dann. Der Roman übrigens von Isabel Cole, Die grüne Grenze, ist in der Edition Nautilus erschienen. Und im September kommt dann ein neuer Roman.
Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Wo wir nun der Mechanik der Leidenschaften auf die Spur kommen wollen mit dem neuen Buch des französischen Soziologen Alain Ehrenberg, das es jetzt in deutscher Übersetzung gibt. Der Gelehrte ist weltberühmt geworden durch den Bestseller Das erschöpfte Selbst. 20 Jahre ist das jetzt her, Eike Gebhardt. Unser Kritiker hat dieses neue Werk jetzt für uns gelesen, erst im Studio. Herr Gebhardt, der Titel, der erinnert ja so ein bisschen an die Debatten der Aufklärung, als die menschliche Natur ja so als Mechanismus, so wie ein Uhrwerk begriffen wurde, gerade auch stark von französischen Denkern. Wie soll man diesen modernen Titel jetzt von Alain Ehrenberg verstehen?
Also ich halte ihn für völlig falsch. Es geht überhaupt nicht um leidenschaftlich, schon gar nicht um diese ganze Diskussion seit der schottischen Moralphilosophie, als man ja noch von Affekten sprach, damals über Emotionen. Bis heutzutage, denken Sie an Damasio oder die ganze Diskussion, wie man Emotionen von Gefühlen, von Leidenschaften und so weiter trennt. All das kommt eigentlich überhaupt nicht vor. Ihm geht es um eine neuere Entwicklung, nämlich hin zu den Neurowissenschaften, weg von den kollektiven Vorstellungen, die das Ich geprägt haben und die ja auch, und Sie haben den Titel gerade erwähnt, dafür verantwortlich waren für die Probleme, die psychosozialen Probleme, Burnout, sagen wir mal, oder eben Erschöpfung oder Depressionen. Das Individuum hat sich zu bewähren und wenn es sich nicht bewährt, vor seinem modernen Grundwert, wie ihr sagt, Autonomie, alles selber in die Hand zu nehmen, dann ist es eben ein Versager, folglich Burnout, Depression und dergleichen. Das heißt, dazwischen gab es ja noch diesen Band, das ist der dritte Band, der letzte Band jetzt, wie Sie gesagt haben, gibt es ja noch dieses Unbehagen in der Gesellschaft, Da hat er bereits den Übergang zum Jetzt im Buch gefunden, nämlich dass das, was man, womit man sich tröstet, das ja tief unten, unter all diesen sozialen Rollen, die man spielen müsste, eine wahre, edle Seele lebe, die natürlich inzwischen völlig irrelevant geworden ist angesichts der Entwicklung der Neurowissenschaften.
Sie haben die zwei Vorgängerbände genannt, Eike Kerper, das erschöpfte Selbst, das Unbehagen in der Gesellschaft. Da ging es ja auch um die seelischen Folgen so unseres westlichen Individualismus-Ideals. Kommt das jetzt sozusagen wieder hier in der neuronalen Fassung, wenn man so will?
Ja, das ist es und mit einer ganz entscheidenden Wendung, wie ich sehe. Es sind immer noch, Autonomie ist ja immer noch unser Grundwert. Die Folgen sind immer noch überall spürbar, aber etwas Neues, was er jetzt sagt, ist, dass die Werte, die wir verfolgen, selber der Grund sind für nicht, dass die Werte, unsere Wertsysteme nicht funktionieren, unsere Ideale, sondern ganz im Gegenteil, die Werte selber sind ja der Grund. Also man kann ein bisschen hemdsärmlich sagen, zum Beispiel, nehmen Sie mal sowas, ich sage es meinen Studenten immer, wir wollen vorankommen, heißt ja eigentlich, wir wollen andere hinter uns lassen. Wir wollen es nach oben schaffen, das heißt, wir wollen andere unter uns lassen. Die Werte selber sind die Probleme. Und das ist eine entscheidende Wendung, die er hier vollzogen hat. Das heißt, diese Art von Konsequenz, die dieses Autonomieideal hat, die Selbstoptimierung, die wir heute betreiben zum Beispiel, ist ja im Grunde nur eine neue Art von Fremdbestimmung. Ja, das heißt, das erklärt auch lange Passagen gegen den Behaviorismus, wo man immer nur reagiert auf bestimmte Konditionierungen, Kollektivvorstellungen. C. Wright Mills sprach mal so schön von dem Ideal des Cheerful Robot in den 50er Jahren, des fröhlichen Roboters. Und es sei die Selbstoptimierung eigentlich nur eine neue Form der Fremdbestimmung.
Aber was meint denn Ali Ehrenberg dann damit, wenn er zum Beispiel die Neurowissenschaften als eine der großen Erzählungen des zeitgenössischen Individualismus?
Also Erzählung heißt ja im Grunde, also das
was wir darüber Wort diskutieren, ne?
Mythen, wie der Götterhimmel, wie die Welt tickt, wie die menschliche Natur ist und so weiter. Denken Sie an den griechischen Götterhimmel, das ist praktisch eine Projektion des menschlichen Soziallebens. Ne? Aber was entscheidend ist, dass die Neurowissenschaften, wie er sagt, jetzt die Psychoanalyse abgelöst haben. Die Psychoanalyse hat uns eigentlich als Opfer dargestellt von Umständen, der Behaviorismus ja auch, wir reagieren nur. Und die Neurowissenschaften haben jetzt das Image des Hirns ersetzt als aktiv gestaltendes, dynamisches, selbst das Leben in die Hand nehmen. Das heißt, es gibt jetzt nicht mehr Schuldzuweisungen, da war mein Vater, der mich in den Keller gesteckt hat oder irgendwie der Druck der Gesellschaft, sondern wir haben jetzt alle Möglichkeiten und das ist eigentlich eine neue Art von Herausforderung, das Subjekt, das lange unterdrückt war, also das Individuum, das Ideal des Individuums, was die modernen Wissenschaften lange, denken Sie an die Diskussion des freien Willens, unterdrückt hatten, das ist jetzt wieder in den Vordergrund auf Panier gehoben, ist wieder ein Held geworden, das moderne Subjekt. Die Postmoderne hatte es ja praktisch schon verabschiedet.
Wenn aber jetzt die Neurowissenschaften, die Lehre vom Gehirn, jetzt die neue große Orientierung ist für unsere gesamte Kultur, also wenn wir uns auch von Freud verabschieden müssen und sagen, es ist nicht mehr im Unbewussten, sondern alles nur noch in der Synapsenchemie. Ja, was bedeutet das denn? Ich meine, was meint Ehrenberg denn über unsere Zukunft?
Na, denken Sie mal zum Beispiel nebenbei diese Diskussion über den sogenannten freien Willen. Plötzlich ist er wieder relevant. Früher hat man ja nur gesagt, der freie Wille, denken Sie an die Experimente, da wird ein Lichtsignal gemacht und wir müssen irgendwie reagieren, aber wir sind im Unbewussten längst unseren bewussten Reaktionen voraus. Wie dem auch sei, der freie Wille ist wieder im Spiel. Die Konsequenz ist natürlich, dass wir jetzt eine andere Art von Therapieansatz auch für geistige Störungen, die früher ja das Signal dafür waren, dass man, wie das Hirn funktioniert, anders begreifen. Er hat dieses wunderschöne Wortspiel geprägt, vom Handicap sollen wir jetzt zu Handicapable fortschreiten. Das heißt, das, was wir vorher als Nachteil gesehen haben, jetzt als mögliche neue Befähigung sehen.
Eike Gebhardt, kurz noch, wie schreibt denn dieser Alain Ehrenberg? Ist das wieder Bestsellerstoff für ein breites Publikum?
Vom Stil her eher nicht. Er ist kein brillanter Stilist. Auch die Übersetzung rettet das nicht. Es ist redundant. Es sind viele. Es ist, was man ein One-Idea-Book nennen würde. Aber Es ist so angereichert mit dem, was man auf Englisch so schön Tangenten nennt. Das heißt, Bezüge aus allen möglichen Lebensbereichen, die er zieht, von der Ökonomie, von der Biografie, Fallgeschichten und so weiter, dass allein das wie ein Kramen auf einer reich abgelegten Bodenkammer einem vorkommt und wieder das Lesen zum Vergnügen macht.
Besten Dank. Eike Gebhardt hat uns die Mechanik der Leidenschaften vorgestellt. Das neue Buch von Alain Ehrenberg. Im Surkamp Verlag ist es erschienen mit 429 Seiten für 24 Euro. Übersetzt hat es Michael Halfroth. Und diese Angaben lesen Sie, wie die Besprechung von Eike Gebhardt, auch auf unserer Leserseite unter www.deutschlandfunkkultur.de. Und nun liest unsere Autorin Gesa Ufer wieder Musik hier in der Lesart, und zwar von Manu Chao, dem spanisch-französischen Musiker und Gründungsmitglied von Attac, dessen Songs seit Jahrzehnten ja europaweit auf linken Demos und Partys laufen. Vor 20 Jahren hatte Manu Chao schon mit seiner ersten Soloplatte Clandestino riesigen internationalen Erfolg, und jetzt hat er den Titeltrack noch einmal aufgenommen, zusammen mit der fast 80-jährigen Soca-Sängerin Calypso Rose aus Trinidad. Gesa Ufer hat da mal genau zugehört und gelesen.
Aus dem Gewirr der Stimmen und Geräusche einer Großstadt schält sich immer deutlicher die Stimme des Clandestino, des Flüchtlings ohne Papiere, des Illegalen, den hier keiner will.
Ich bin allein mit meinem Leid, verurteilt zur Einsamkeit. Weglaufen ist mein Schicksal, um das Gesetz zu hintergehen. Verwirrt im Herzen vom großen Babylon. Sie nennen mich den Clandestino, weil ich keine Papiere habe.
Auch wenn seine Eltern vor dem spanischen Franco-Regime nach Paris flüchteten, Manu Chao selbst war immer ein Privilegierter. Er, der in einer mehrsprachigen Künstler- und intellektuellen Familie aufwuchs, war schon mit seiner Band Mano Negra Anfang der 90er Jahre zu einer der Stimmen der Entwurzelten und Entrechteten dieser Welt geworden. Der Song Clandestino, den die großen französischen Privatradiostationen anfangs nicht spielen wollten, zementierte diesen Ruf.
Ich ging in eine Stadt im Norden, um zu arbeiten. Mein Leben habe ich zwischen Ceuta und Gibraltar gelassen. Ich bin ein Flecken im Meer, ein Gespenst in der Stadt. Mein Leben ist verboten, sagen die Behörden.
Kein Mensch ist illegal. Dieser Satz, den zum ersten Mal Elie Wiesel 1988 gesagt haben soll, wurde zum geflügelten Wort und zu einem politischen Slogan, der in Deutschland 1997 auf der Documenta 10 ein riesiges Netzwerk begründete. Innerhalb weniger Wochen schlossen sich tausende Einzelpersonen und über 200 Gruppen zusammen, um Flüchtlinge und Migranten bei ihrer Ein- und Weiterreise zu unterstützen. Manu Chao zählt einige dieser Wanderer zwischen den Welten auf. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra illegal. Mano Negra, so hieß auch die Band, mit der Manu Chao Anfang der 90er Jahre berühmt wurde. Der Name Schwarze Hand steht für die tausenden afrikanischen Arbeiter, die illegal auf den spanischen Feldern und Farmen arbeiten, die weder soziale Absicherung noch Arbeitnehmerrechte haben, von ständiger Abschiebung bedroht sind und oft leben wie moderne Sklaven. Diese Clandestinos, das soll den Hörern seiner Songs klar werden, machen das spanische Obst und Gemüse für uns Konsumenten so günstig. Manu Chao war einer der Ersten, der auf das Leid der Clandestinos aufmerksam machte. Inzwischen haben eine ganze Reihe geflüchteter Clandestinos oder Sans-Papiers selbst zu ihrer Stimme gefunden. In Deutschland erzählt Abbas Kida zum Beispiel in seinem Roman Der falsche Inder über seine jahrelange Flucht und Odyssee. Carlos Botorno und Guillermo Abril schildern in ihrer erschütternden Graphic Novel Der Riss mithilfe von Protokollen und nachkolorierten Fotos die Dramen, die sich derzeit an den Grenzen der Festung Europa abspielen. I cannot go forward. In der neuen Fassung des Songs Clandestino erweitert die fast 80 Jahre alte Kultsängerin Calypso Rose aus Trinidad den Text auf ihre Weise. Das Land vor mir will mich nicht, das Land hinter mir brennt, singt die Musikerin, die sich ihren Platz in der Männerdomäne des Calypso erst erkämpfen musste und sich ihrerseits seit Jahrzehnten für die Ausgegrenzten einsetzt. Manu Chaos Clandestino ist innerhalb dieser Zeit nur noch aktueller geworden.
Clandestino, neu eingespielt von Manu Chao, Gesa Ufa, die dieses Lied für uns gelesen. Und damit sagen wir von der Lesart für heute Tschüss.